Artefakte. Das ist natürlich alles relativ. Ich habe gestern eine Bachelorarbeit gelesen, die begonnen hat mit den Worten: Die relativ junge Wissenschaftsdisziplin Punkt, 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 ist erst 100 Jahre alt. Stimmt natürlich. Ist relativ jung. Genauso ist natürlich auch niederfrequent irgendwo relativ. Aber im Kontext der Vorlesung, im Kontext von biomedizinischen Signalen, sprechen wir von hochfrequenten Störungen bei Stromnetzartefakten, von Verstärkerrauschen, von EM-Interferenzen, also zum Beispiel Einstreuung des Mobilfunknetzes, und von niederfrequenten Störungen bei Bewegungsartefakten, Baseline-Drift, Temperaturdrift oder anderen biomedizinischen Signalen, die in das Signal einstreuen, das ich mir gerade betrachte. Also zum Beispiel das Elektrogastrogramm, das ja relativ langsame Rhythmen hat, bei der Messung von zum Beispiel EKG oder anderen biomedizinischen Signalen am Bauchraum. Gut, dann haben wir über Grundvoraussetzungen für die synchronisierte Mittelwertberechnung gesprochen. Was muss da gegeben sein, damit ich Synchronized Averaging durchführen kann? Eins wenigstens noch. Synchronisiert enthält schon ein Stichwort. Morgen, ja. Ich brauche einen Trigger. Genau richtig. Ich brauche einen Trigger, das ist natürlich nicht trivial. Ich muss die Signale sehr genau aufeinander abbilden können. Und dazu muss ich auch sehr genau messen können, wann denn tatsächlich meine Signal-Nullzeit auch beginnt. Dann muss das Signal ergodisch sein und das Rauschen wird mit Zero Mean oder zumindest mit bekannten Mean angenommen, sodass ich das Rauschen aus dem, oder zumindest den Grundwert des Rauschens aus dem Signal herausrechnen kann. Gut, dann haben wir ein schematisches Diagramm der Amplituden und der Phasenfrequenz, des Phasenfrequenzganges eines gleitenden Mittelwertfilters mit Henning-Fensterung. Da ist es mir vor allem wichtig, wenn Sie sowas zeichnen müssen, dass Sie tatsächlich, wenn es eine mündliche Prüfung ist, zum Beispiel erstmal fragen, was ist denn die Abtastfrequenz? Oder dass Sie die Achse richtig beschriften, hier mit der Abtast, mit der halben Abtastfrequenz, Omega S halbe normalerweise. Und dass Sie dann im Betragsfrequenzgang richtigerweise hinschreiben, um was es sich da handelt, was Sie da zeichnen. In dem Fall ist es ein bisschen klein geschrieben, die Magnitude Response, also die Betragsantwort. Die kann linear sein oder in dB sein. Das ist mir dann gleich, wie Sie das zeichnen. Allerdings sollten Sie schon darauf achten, dass Sie ungefähr richtige Bezüge da drin haben. Und wie das ein bisschen genauer zusammenhängt, werden wir heute vor allem in den Frequenzbereichsfiltern noch sehen. Gleitende Mittelwertfilterung hat als Filter eine sehr angenehme Eigenschaft, nämlich linearen Phasengang. Das sollten Sie dann auch wissen, dass der jetzt bei 0 beginnt und bei minus 180 Grad aufhört. Für einen Filter mit den speziellen Filterkoeffizienten Das ist sicherlich diskussionswürdig, ob das in einem qualitativen Diagramm so richtig sein muss, würde ich jetzt nicht hundertprozentigen Wert darauf legen, aber ich lege auch Wert darauf, dass die Achsenbeschriftungen stimmen, dass Sie zumindest wissen, dass ein Frequenzgang irgendwo im Bereich 0 bis 360 Grad liegt, beziehungsweise 0 bis 2 Pi. Und eine wichtige Frage, die sollte jeder Ingenieur bei Nacht und Nebel beantworten können. Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Impulsantwort und der Übertragungsfunktion eines Filters oder überhaupt jedes systemtheoretischen Modells? Ja, jetzt haben Sie den Zusammenhang zwischen dem Delta-Impuls und der Impulsantwort hergestellt. Jetzt brauchen wir noch den Zusammenhang zwischen der Impulsantwort und der Übertragungsfunktion. Das eine ist im Zeitbereich, das andere ist im Frequenzbereich. Das heißt, was müssen wir immer tun, wenn wir vom Zeitbereich in den Frequenzbereich wechseln wollen? Bitte? Richtig. Wir müssen die Fourier-Transformation berechnen und das gilt natürlich in beide Richtungen. Die Übertragungsfunktion ist die Fourier-Transformation der Impulsantwort, beziehungsweise die Impulsantwort ist die inverse Fourier-Transformation der Übertragungsfunktion. Gut. Bevor wir jetzt in den Stoff oder beziehungsweise in die Folien einsteigen, die ich für die 8. Vorlesung zur Verfügung gestellt habe, nochmal ganz kurz zu den letzten 4 Folien, die wir in der letzten Vorlesung aus Vorlesung 7 aus dem Foliensatz nicht mehr behandelt haben. Ich wollte jetzt das nicht hin und her kopieren, dann müssen Sie sich nur zweimal ausdrucken. Wichtig sind auch hier nur 2 Punkte, auf die ich hinweisen möchte, was auch heute nochmal eine Rolle spielen wird. Zum einen ist die Frequenzantwort des Integrationsoperators hier dargestellt. Das sind auch Dinge, die diejenigen, zumindest die Signale und Systeme gehört haben, noch wissen sollten. Also die Frequenzantwort des Integrationsoperators geht mit 1 durch J Omega. Muss man nur als diesen Zusammenhang parat haben für die Vorlesung hier. Und dann kann man sich aus dieser Frequenzantwort entsprechend die Betrags- und die Phasenantwort berechnen. Und auch die sollte man für einen Integrationsoperator im Kopf haben. Das heißt, hier sieht man, dass die Verstärkung des Filters mit steigender Frequenz, in dem Fall nicht linear, als nichtlineare Funktion mit 1 durch Omega abnimmt und ich dementsprechend eine Tiefpasscharakteristik habe. Das schreiben wir uns vielleicht mal kurz auf. Die ganzen Herleitungen können Sie selber dann sich mal anschauen. Wichtig ist dann an dem Punkt nur als Hinweis für die Implementierung dieser Punkt hier, die Gleichung 340, wo Sie relativ gut sehen können, wenn man das rekursiv schreibt, wie das Ganze mit der Integration zusammenhängt. Sie können nämlich die ganze Gleichung schreiben, also den Ausgabewert des Filters als y von n ist der Wert des Filters, der Filterausgabe vorher, deswegen rekursiv, y von n minus 1, plus der aktuelle Abtastwert minus der Abtastwert von vor 8 Punkten, also von vor 8 Zeiteinheiten, wenn man jetzt den 8-Punkt gleitenden Mittelwertfilter nimmt. Und für die Implementierung ist das deshalb wichtig, weil sie das ziemlich effizient auch auf zum Beispiel eingeschränkter Hardware implementieren können. Wenn Sie so einen gleitenden Mittelwertfilter berechnen, erinnern Sie sich, ist die Filterfunktion ja zum Beispiel ein Achtel mal alle letzten 8 Abtastwerte zusammensummiert. Und das müssen Sie natürlich nicht jedes Mal ausrechnen, sondern Sie können sich einfach den aktuellen Filterwert nehmen und den nächsten Filterwert dadurch generieren, indem Sie den Wert von vor 8 Punkten abziehen, mal ein Achtel, plus den Wert, der aktuell am Signal vorliegt, addieren. Also eine relativ simple Implementierung. Deswegen wird dieser gerade 8-Punkt-Filter auch in der eingebetteten Signalwelt relativ oft verwendet, weil er einfach zu implementieren ist und weil auch diese Multiplikation mit ein Achtel im digitalen, in der Welt der Computer relativ einfach zu realisieren ist, indem ich einfach einen Signalshift des binären Signals durchführe. Aber das ist sicherlich nicht für diese Vorlesung bestimmt, nur für diejenigen, die es interessiert. Können sich merken, wenn Sie mal eingebettet arbeiten müssen, ist der 8-Punkt-Filter in dieser Implementierung sehr simpel und sehr ressourceneffizient zu implementieren. Gut, aber da Sie sicherlich nicht länger darauf warten wollen, mehr über Filter im Zeit- und Frequenzbereich zu erfahren, möchte ich da jetzt auch loslegen. Damit Sie mal auch vielleicht aus der Praxis einen Eindruck bekommen, wo solche Dinge, die Sie hier lernen, eingesetzt werden, tatsächlich in der aktuellen Forschung, kann ich Sie dazu einladen, am Freitag zu unserem AMACE-Symposium zu kommen. Das ist das Automated Movement Analysis Symposium Erlangen, beziehungsweise automatisierte Mobilitätsanalyse-Symposium Erlangen, das kann man so oder so sagen, findet an der Kopfklinik statt, in den großen Hörsälen, im großen Hörsaal und wird eine ganze Reihe von Vorträgen beinhalten, die um automatisierte Bewegungsanalyse gehen, wo Sie sehen, wo Sie die Dinge anwenden könnten, die Sie hier in der Vorlesung auch lernen. Die Website dazu gibt auch den entsprechenden Übersichtsplan über die einzelnen Vorträge, dann können Sie das vielleicht, wenn Sie möchten, in Ihren Tagesplan mit aufnehmen. Gut, wir hatten letztes Mal eine Zwischenevaluation. Vielen Dank für die Fragebögen, die zurückkamen. 16 Stück waren es. Ich habe oben mal die Verteilungen abgebildet und unten mal die meisten Kommentare gesammelt. Einige waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Waren eigentlich sehr wenige. Vom Umfang, Schwierigkeitsgrad und von der Möglichkeit, die Inhalte nachzuvollziehen, glaube ich, sind wir einigermaßen on track. Ich habe natürlich nicht erwartet, dass alle Leute sagen, das passt hervorragend, weil es dann ja heißt, wir müssten das Ganze noch ein bisschen schneller machen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir einigermaßen in der richtigen Geschwindigkeit liegen. Bezug Übungen zu Vorlesungen ist auch in den Kommentaren relativ oft angesprochen worden. Man sieht ab hier dann, dass wir an der Übung noch relativ viel nachbessern müssen. Danke für die Hinweise. Wir haben das erfasst und werden natürlich da auch weiterhin dran arbeiten. Ein paar Dinge lassen sich dieses Semester schwierig noch gerade biegen, also zum Beispiel, dass der Übungsraum sehr voll ist, wissen wir. Da lässt sich leider nichts machen. Wir haben ein bisschen überschätzt, dass so viele Leute dann auch kommen in die Vorlesung. Da hat unsere Vorhersage bzw. unsere Projektion aus dem letzten Semester nicht ganz funktioniert. Also waren es etwas mehr Leute, als wir erwartet haben, deswegen ist der Übungsraum auch übervoll. Dass die Rechner nicht funktionieren und dass da teilweise Probleme gibt mit der Infrastruktur, haben wir auch schon erfasst. Und da kommen jetzt auch die entsprechenden Admins immer dazu und schauen, dass das auch läuft. Also da können wir mit Sicherheit gut dran arbeiten. Dass ein bisschen die Definitionen, die Aufgabenstellungen nicht ganz klar sind. Ja, wir müssen gerade bei den Übungen immer auch mal ein bisschen probieren, ob denn Dinge funktionieren, wie wir es uns vorstellen. Wie gesagt, diese Vorlesung entsteht jetzt gerade aus dem Hut gezaubert, mehr oder weniger. Die findet zwar jetzt zum zweiten Mal statt, allerdings durch die Übersetzung ins Deutsche und auch durch die von uns gewollte mit Einbeziehung von MATLAB-Übungen müssen wir natürlich ziemlich viel neu gestalten und auch neu dann ausprobieren. Und da kann es sein, dass es in den einen oder anderen Ecken ein bisschen knirscht, aber ich hoffe, dass wir jetzt einigermaßen auf der Spur sind und dann auch dann den Mehrwert durch die Übungen bereitstellen können. Aber wenn Ihnen da irgendwas auffällt oder wenn Sie sagen, Mensch, da könnten wir doch noch was besser machen oder das wäre an der Stelle vielleicht nicht so ganz optimal gewesen, dann lassen Sie es doch einfach wissen. Also diese Zwischenevaluation ist zwar für mich ein Instrument, um das mal abzufragen, aber wir sind prinzipiell für Kritik immer gerne bereit. Ja, und dass wir um 8:30 anfangen könnten, mich würde es auch freuen, weil es dann mir auch ein wenig leichter fällt, an die Uni zu kommen, aber das wird zentral geplant und ich muss darunter auch genauso etwas leiden am Morgen, am Dienstagmorgen wie Sie. Also bitte ich das weiterhin so durchzuziehen, dass wir um 9.15 Uhr anfangen. Bis ich das dann zum letzten Ihrer Kommilitonen durchgesprochen habe, wäre es dann wahrscheinlich auch schon Ende des Semesters. Aber ich werde vielleicht nächstes Jahr die Zeit dann auf 8.30 Uhr legen. Gut, ansonsten vielen Dank für die Kommentare. Ich finde Evaluationen sehr wichtig, auch um zum einen Rückmeldung zu erhalten, zum anderen vielleicht für Sie auch als Information, solche Zwischenevaluationen und vor allem auch die Endevaluation hat durchaus auch Einfluss darauf, was mit Ihren Dozenten passiert. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Ihnen gefällt die Vorlesung und das ist ein Dozent, der sich da Mühe gibt, die Sachen ordentlich rüberzubringen, dann hört man das auch gerne und man kann das auch benutzen, um dann mit der Universität zum Beispiel für bessere Bedingungen zu verhandeln. Ist relativ wichtig, vor allem jetzt unter dem Hintergrund, dass ja eventuell die Studiengebühren abgeschafft werden. Wir haben für diese Übung und für diese Vorlesung 2 Hiwis angestellt, die komplett aus Studiengebühren finanziert werden. Dieser ganze Mehrwert, zum Beispiel die MATLAB-Übungen so anzubieten oder das Skript auf Deutsch zu übersetzen, wäre ohne das nicht möglich. Vielleicht noch möglich, wenn ich vorweisen kann, den Studenten gefällt diese Vorlesung und ich kann der Universitätsleitung dann auch sagen, ich brauche Unterstützung, um das auch weiterhin in diesem Level dann aufrechthalten zu können. Also wenn es Ihnen gefällt, sagen Sie das auch, gehen Sie ruhig auch an das Ende der Skala, kann ich Ihnen nur empfehlen, hilft mir dann auch in entsprechenden Vorbereitungen für Übung und Vorlesung. Gut, nochmal kurz zur Wiederholung, was haben wir in der letzten Stunde, in der letzten Vorlesungseinheit besprochen. Wir haben einige Fallstudien uns angesehen, wo wir Filterung zur Artefaktreduktion benötigen, haben uns Eigenschaften von Rauschen angeschaut und dann eben auch hoch- und niederfrequente Artefakte in dem Kontext behandelt. Wir haben Filter im Zeitbereich begonnen, haben uns da vor allem mit der synchronisierten Mittelwertberechnung und mit gleitenden Mittelwertfiltern beschäftigt und haben auch einige wichtige Filterkonzepte, ich habe es Ihnen gesagt, ich kann keinen kompletten Abriss über Signale und Systeme machen. Für den Kontext dieser Vorlesung ist es auch nicht wichtig, dass Sie es gehört haben, aber zumindest einige der Konzepte von der analogen S-Ebene, von der digitalen Z-Ebene und von entsprechenden Transformationen, Stichwort bilineare Transformationen zwischen den beiden Ebenen, haben wir nochmal kurz gesprochen, damit wir alle zumindest die gleiche Terminologie dann haben. Wie gesagt, wer wirklich in der Filtertheorie oder in der Signal- und Systemtheorie tiefer einsteigen will, müsste die entsprechenden Vorlesungen besuchen beziehungsweise dann auch die Fachbücher lesen. Für die Vorlesung Biosignalanalyse brauchen wir es nicht. Gute Nachrichten. Okay, wir machen weiter in der Analyse biomedizinischer Signale. Schauen uns jetzt Filter im Zeitbereich an. Machen das zu Ende, bringen den Bereich zu Ende und werden uns danach Filter im Frequenzbereich dann beginnen, ein bisschen genauer anzusehen. Einen dritten Filter im Zeitbereich, neben den synchronisierten Mittelwertberechnungen und neben den gleitenden Mittelwertfiltern, sind ableitungsbasierte Operatoren. Deswegen habe ich vorher auch nochmal die Integration explizit in die Tafel geschrieben. Wenn wir uns jetzt den gegenteiligen Operator anschauen, nämlich die Ableitung, und wer jetzt gesehen hat, dass die Integration Tiefpasscharakteristik hat, kann sich wahrscheinlich schon vorstellen, welche Charakteristik dann ein ableitungsbasierter Operator hat. Aber dazu gleich noch mehr. Wie immer fangen wir mit einer kleinen Definition an. Wir möchten ableitungsbasierte Operatoren erstellen, um jetzt in dem Fall niederfrequente Artefakte zu entfernen. Wenn wir niederfrequente Artefakte entfernen wollen, brauchen wir einen Hochpassfilter oder einen Filter, der zumindest im tiefen Frequenzbereich eine Sperrbandfunktion hat. Problemstellung ist also, wir brauchen eine Technik im Zeitbereich, da wir uns noch bei Zeitbereichsfiltern befinden, um zum Beispiel ein niederfrequentes Artefakt wie den Baseline-Drift aus einem Signal zu entfernen. Baseline-Drift ist, wir erinnern uns, ein Schwanken des Grundpegels des Signals oder des Dezi-Wertes des Signals. Das heißt, wir haben da ein nicht stationäres Signal, zum Beispiel wegen Temperaturveränderungen oder anderen Änderungen in der Messtechnik. Wie können wir das lösen? Ein Vorschlag, um dieses niederfrequente Artefakt zu entfernen, ist, einen Ableitungsoperator im Zeitbereich als Berechnungsvorschrift zu verwenden. Wir werden dann damit erreichen, dass, wenn wir große Messwertänderungen im Eingabesignal haben, dass wir hohe Ausgabewertsignale damit erreichen. Das heißt, höherfrequente Veränderungen im Signal werden durchgelassen, allerdings wird der Gleichbereich des Signals komplett entfernt. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal erst in der idealen Welt an, also erstmal in der Welt analoger Signale. Da wird ein idealer D nach DT-Operator, also der ideale Ableitungsoperator, in der Multiplikation der Fourier-Transformation mit J Omega resultieren oder J2PF im Frequenzbereich. Kam auch in Signale und Systeme dran, auch im Rahmen der Vorlesung. Hier brauchen wir nur diesen einen Zusammenhang. Die Übertragungsfunktion gestaltet sich dann zu H von Omega gleich J Omega. Und das Ganze wird ein Hochpassfilter realisieren. Wenn man sich da jetzt zum Beispiel das Betragsquadrat schon anschaut, sieht man, dass da eine Hochpasscharakteristik rauskommt. Wir werden es aber gleich auf den Folien nochmal genauer sehen. Das heißt, wir haben mit dieser Operation eine Filterverstärkung bei höheren Frequenzen realisiert. Sie sehen, das hört nicht irgendwo auf, sondern das kann auch eine entsprechende Verstärkung bei höheren Frequenzen realisieren und damit natürlich auch entsprechende Hochpasscharakteristiken. Wenn wir uns an dieser Stelle Omega gleich 0 einsetzen, das heißt den DC-Punkt, also den Punkt des Gleichsignals, sehen wir sofort, dass an dieser Stelle kein Signal mehr ankommt. Das heißt, H von 0 ist 0 und dementsprechend wird der Gleichbereich des Signals komplett entfernt. Damit haben wir das schon erreicht, was wir erreichen wollten, nämlich dieser Gleichsignaldrift wird entfernt und niedrige Frequenzen werden entsprechend unterdrückt bzw. gedämpft. Hohe Frequenzen allerdings verstärkt und wir werden sehen, dass das dann zu bestimmten Problemen führen kann. Erstmal noch, wir können das natürlich noch eine Stufe weiter treiben, wir können natürlich noch einen Ableitungsfilter zweiter Ordnung generieren. Da ist die Frequenzantwort dann minus Omega Quadrat. Und hier ist dieser ganze Verstärkungsfall bei hohen Frequenzen noch stärker gegeben. Das heißt, wir haben hier sogar ein quadratisches Wachstum der Filterverstärkung bei höheren Frequenzen. Wie das dann im Frequenzbereich, im Frequenzgang aussieht, werden wir uns gleich anschauen. Allerdings vorher noch die gute Nachricht, wir brauchen auch hier im digitalen Signalverarbeitungsbereich keine Ableitung als solche realisieren, sondern wir können die Approximation der Ableitung natürlich als Differenz erster Ordnung approximieren. Das heißt, wir haben hier als Ableitung erster Ordnung einfach den aktuellen Signalwert minus den 1 zurücklegenden Signalwert multipliziert mit dem Messintervall, um Bezug zur Echtzeit, also zur tatsächlich vorliegenden Zeit und der Signaländerungsrate dann entsprechend zu erhalten. Diese Filter-Ein-Ausgabe-Beziehung lässt sich relativ einfach in eine Transferfunktion erwandeln. Das können Sie direkt ablesen, indem Sie hier sehen, hier findet quasi der Bezug zum vorliegenden Signal statt. Hier findet der Bezug zum 1 zurückliegenden Signal statt. Das wird immer mit einer Verzögerungsstufe z hoch minus 1 realisiert. Das Ganze multipliziert mit 1 durch t. Und dann haben Sie die Übertragungsfunktion in der z-Ebene des Filters. Lässt sich natürlich durch die entsprechende z-Transformation vom Zeitbereich in den Frequenzbereich auch durchführen. Aber für solche simplen Gleichungen ist das direkt ersichtlich und direkt ablesbar, wie denn die Übertragungsfunktion des Filters ist. Und wenn wir uns jetzt die Übertragungsfunktion des Filters anschauen und uns nochmal überlegen, wie sah denn die z-Ebene genau aus? Dann hatten wir für diesen Punkt z gleich 1 was festgehalten? Welche Frequenz liegt davor? Wenn ich jetzt den oberen Pfeil beschriften soll? Welche Frequenz ist an diesem Punkt in der Z-Ebene gegeben? Vorschläge? Ja. 0 Hertz. Und wenn ich diesen Punkt beschriften müsste, also wenn ich die komplette Umdrehung um 2 Pi durchgeführt habe, ich gehe ja in der Z-Ebene um den Einheitskreis quasi herum und habe damit alle Frequenzen, die in meinem System eine Rolle spielen. Und welche Frequenzen spielen denn alle in meinem System eine Rolle? Bis zu welchem Punkt? Welches ist die maximale Frequenz, die ich in einem digitalen Signal mir betrachten kann? Die Abtastfrequenz fs, wie auch immer groß die ist. Das heißt, normalerweise betrachten wir uns nur diese erste Hälfte des Einheitskreises, weil an diesem Punkt liegt dann die halbe Abtastfrequenz und dementsprechend, wir wissen aus dem Nyquist-Theorem, dass wir nur die halbe Abtastfrequenz als tatsächlich rekonstruierbare Frequenz im Signal vorliegen haben. Das heißt, nur dieser Bereich des Filters kann uns dann auch entsprechende Aussagen über die Filterfunktion liefern. Aber dazu später noch ein bisschen mehr. Gut, wenn wir uns jetzt also die Transferfunktion des Filters als Ableitungsfilter 344 ansehen, dann können wir da die entsprechenden Frequenzpunkte einsetzen, zum Beispiel z gleich 1. Und wir werden dann sehen, dass bei z gleich 1 am DC-Punkt eine 0 vorliegt. Das heißt, an diesem Punkt findet keine Filterverstärkung statt, beziehungsweise kommt überhaupt kein Signal durch den Filter durch, weil die Übertragungsfunktion, die Transferfunktion des Filters wird ja mit dem Signal multipliziert im Frequenzbereich und dementsprechend ist an der Stelle 0 dann kein Signal vorhanden, kein Ausgabesignal des Filters vorhanden. Die gesamte Frequenzantwort des Filters kann ich mir dann berechnen, indem ich an dieser Stelle statt z j Omega einsetze und dann die Gleichung entsprechend auflöse. Da ist eine mathematische Operation dazwischen, die mit Cosinus mal I-Sinus zusammenhängt. Und ich kann dann aus dieser aufgelösten Funktion direkt die Betragsantwort des Filters und die Phasenantwort des Filters ablesen. Die Betragsantwort, bei der sehe ich schon wieder, dass ich an der Stelle Omega gleich 0 eine Nullstelle des Filters habe. Das heißt, hier findet betragsmäßig keine Übertragung statt. Und ich habe an hohen Frequenzen, also an Frequenzen über der halben Abtastfrequenz, sogar eine Verstärkung durch den Filter. Also ein eine Transferfunktion, die größer als 1 ist. Das können wir uns in der Übertragungsfunktion mal genauer anschauen. Das heißt, hier in diesem Bereich von 0 bis etwa 2 Drittel der, der halben Abtastfrequenz, also wir haben hier eine Abtastfrequenz von 1000 Hertz, deswegen können wir den Filter nur bis 500 Hertz darstellen, bis etwa ein Drittel der halben Abtastfrequenz, also ein Sechstel der gesamten Abtastfrequenz, haben wir einen Filterbereich, der nicht verstärkt, und für den restlichen Bereich werden dann Frequenzen durch den Filter verstärkt. Wir haben dafür linearen Phasengang, das, wie gesagt, eine angenehme Filtereigenschaft ist. Was bedeutet mir das jetzt, dass ich eine Verstärkung des Filters in hohen Frequenzen habe? Was passiert da mit einem real gemessenen Signal, was wir in der biomedizinischen Signalanalyse oft vorliegen haben? Wir haben zwar den DC-Bereich entfernt, das heißt, wir haben diesen niederfrequenten Drift aus dem Signal herausgerechnet. Wir werden allerdings hohe Frequenzen verstärken und dementsprechend dafür sorgen, dass wir zum Beispiel hochfrequentes Rauschen, was zum Beispiel EM-Interferenz sein kann, oder einfach Temperaturrauschen des Verstärkers oder ähnliches, verstärken. Und damit haben wir natürlich ein Ausgabesystem, was mehr Rauschen enthält als das Eingabesystem. Das ist erstmal eine Eigenschaft, die als Signalanalyse-Eigenschaft nicht angenehme Charakteristik hat. Es ist allerdings schon so, dass wir den Differenzoperator, weil er so simpel zu realisieren ist, auch in der Praxis öfter einsetzen. Das heißt, was wir jetzt im Folgenden machen, ist, wir sehen uns ein paar Kaskaden der Veränderung dieses Filters an und werden dann am Schluss zeigen, wie man tatsächlich diesen Differenzoperator, diesen simplen Filteroperator in der Praxis sehr gut einsetzen kann, wenn man ein paar Randbedingungen befolgt. Also, ein Problem des einfachen Differenzoperators ist, dass sich Rauschen oberhalb von etwa einem Sechstel der Abtastfrequenz signifikant verstärke. Und um dieses Problem, diese Verstärkung ein bisschen einzuschränken, kann ich einen sogenannten 3-Punkt-zentralen Differenzoperator verwenden. Also 3-Punkt bezieht sich in dem Fall nur darauf, dass wir 3 Signalwerte mit in der Berechnung der Filterausgabe inkludieren. Und was wir jetzt tun, ist, wir nehmen einfach die Ausgabe des einfachen zentralen Differenzoperators y von n und die Ausgabe des entsprechenden Differenzoperators eine Stelle zurückliegend. Müssen dann natürlich mit 1/2 multiplizieren, um dann wieder gleiche Signalhöhe der Ein- und Ausgabe zu realisieren und können dann unsere Filterfunktion entsprechend einsetzen. Also dieser Term gehört dann eben zu y von n, dieser Term gehört dann zu y von n minus 1. Und die guten Mathematiker sehen natürlich sofort, dass der mittlere Term dann aus der Gleichung herausfällt und ich entsprechend nur eine Beziehung zwischen dem aktuellen Messwert, also dem aktuellen Sample, und dem zwei Werte zurückliegenden Sample besitze. Das heißt, auch hier lässt sich die Übertragungsfunktion des Filters sehr einfach ablesen. Wir haben 1 durch 2t als Vorfaktor und diesen aktuellen Signalwert und den zwei Werte zurückliegenden Signalwert mit z hoch minus 2 repräsentiert. Das Ganze lässt sich per Binomialgleichung auch entsprechend aufteilen, sodass wir dann sofort sehen, wo der Filter seine Nullstellen besitzt. Lässt sich aus der Gleichung sehr einfach auslesen. Und wer bis zum Ende der Folie schon geguckt hat, sieht auch, welche Nullstellen der Filter hat. Nämlich bei z gleich 1 und bei z gleich minus 1. Das heißt, wir haben eine Nullstelle des Filters bei der DC-Frequenz und eine Nullstelle des Filters bei der halben Abtastfrequenz. Das heißt, wir werden qualitativ irgendwie eine Übertragungsfunktion wie das hier realisieren. Und um die einzelnen Frequenzpunkte dann auszurechnen, kann man die entsprechenden Z-Werte hier auch einsetzen. Das kann man das schlecht lesen? Sorry. Also wenn Betrag von h von z an den entsprechenden Punkten 0 und fs halbe zu 0 und haben damit einen Filter geschaffen, der quasi hohe Frequenzen nicht mehr signifikant verstärkt und auch diesen niederfrequenten Anteil aus dem Signal entfernt. Realisieren lässt sich das sehr, sehr einfach. Sie müssen quasi, um das Ganze zu implementieren, einfach nur diese Funktion hier mit Ihrem Messwertsignal implementieren. Damit haben Sie schon diesen dreipunktzentralen Differenzoperator dann auch in Ihr System implementiert. Oder signaltheoretisch lässt sich das auch darstellen, indem Sie zwei Filter in Serie schalten, also diese beiden Differenzoperatoren in Serie schalten, beziehungsweise das Produkt der Transferfunktion des Differenzoperators erste Ordnung eines Zwei-Punkt, also eines Zwei-Messwert inkludierenden Moving Average Filters berücksichtigen. Ist jetzt für die Implementierung sicherlich nicht so wichtig, weil wir wahrscheinlich immer die einfachste Variante wählen werden und das ist in dem Fall diese hier, wo wir einfach nur den aktuellen Messwert und den zwei Werte zurückliegenden Messwert benutzen, um diesen zentralen Differenzoperator zu realisieren. Das Schöne ist wieder, das ist ein sehr einfaches System, das heißt, es lässt sich sehr zeiteffizient auch implementieren, sowohl auf der Implementierungsseite als auch dann auf der Berechnungsseite. Allerdings kommt natürlich wenig ohne einen bestimmten Preis. Wir haben hier auch wiederum eine Verstärkung von bestimmten Signalfrequenzen, nämlich die Signalfrequenzen etwa zwischen wiederum bis einem Achtel der Abtastfrequenz und 5/8 der Abtastfrequenz. Und 3/8 der Abtastfrequenz, Entschuldigung. Und dementsprechend auch eine Filterverstärkung in diesem Bereich. Und Frequenzen, also wenn irgendwelche Störfrequenzen in diesem Bereich vorliegen, dann werden die natürlich durch diesen Filter auch verstärkt. Aber auch an dieser Stelle lineare Phase. Gut, jetzt wenden wir diesen Filter mal an. Das schauen wir uns am besten gleich anhand der Zeichnungen an. Wir haben eine Filterung eines EKG-Signals mit einem niederfrequenten Rauschen. Das ist ein Beispiel, was Sie schon mal gesehen haben. Und wir werden die Ableitung erster Ordnung und den drei-Punkt-zentralen Differenzoperator zur Filterung verwenden. Und wir können uns das jetzt hier angucken. Das ist das originale Signal, wie es nach der Messung vorliegt. Wir sehen hier schon ganz deutlich dieses niederfrequente oder Baseline-Drift-Artefakt, was dazu führt, dass das Signal eben verschiedene Signalhöhe hat. Führt zu einer Problematik eventuell in der Auswertung, weil wenn ich das über einen sehr langen Zeitraum ansehe, dann wird zum Beispiel ein einfacher Schwellwertoperator, den ich hier zum Beispiel ansetze, bei dem Wert 2 zum Beispiel, nicht dazu führen, dass ich jede einzelne dieser Erdzacken erkennen kann. Einfach durch diese Baseline-Drift. Deswegen möchte ich die entfernen und das kann ich sehr effizient tun, indem ich diesen Differenzoperator verwende, beziehungsweise indem ich den dreipunktzentralen Differenzoperator verwende. Wenn wir uns allerdings jetzt dieses Signal anschauen, ist genau das passiert, was wir besprochen haben, nämlich dieses leichte, hochfrequente Rauschen, was hier im Signal zu sehen ist, zumindest qualitativ, ist dann durch diesen Differenzoperator, wir erinnern uns, in hohen Frequenzen verstärkt er, entsprechend verstärkt worden. Ein bisschen weniger schlimm beim zentralen Differenzoperator, allerdings immer noch natürlich eine signifikante Verstärkung des Rauschens. Was haben wir jetzt? Wir haben einen Filter, der sehr einfach zu implementieren ist, der allerdings dafür sorgt, dass unser Rauschen verstärkt wird und dass auch unsere Signalqualität sich ändert. Also wir sehen an diesen Stellen hier, diese Komplexe haben in der Ausprägung, wie sie hier vorliegen, nicht mehr viel mit den QRS-Komplexen, wie wir sie im EKG gewohnt sind, zu tun. Allerdings ist der Filter natürlich dadurch, dass er so einfach anzuwenden ist, auch sehr gut für bestimmte Implementierungen geeignet, wenn ich mir dann eben diese Punkte vor Augen führe, dass er eben Rauschen verstärkt und dass er eben das Signal sehr stark verändert. Dieser Filter wird dann zum Beispiel später auch im Rahmen der Vorlesung eingesetzt werden, um die QRS-Komplexe im Signal zu detektieren. Wir sehen hier bei den Punkten, an denen die QRS-Komplexe vorliegen, sind immer noch sehr, sehr starke Ausschläge im Signal gegeben. Das heißt, wir können mit Hilfe dieser zentralen Differenzoperatorfilterung die Baseline-Drift entfernen, also dieses niederfrequente Veränderungssignal entfernen und können dann zum Beispiel, bei minus 0,5 oder bei 0,3 einen Schwellwert legen, um dann die QRS-Komplexe bzw. die Punkte, an denen ein Herzschlag dann tatsächlich vorliegt, sehr reliabel zu detektieren. Das ist der Sinn dieses Filters, mit dem kann ich dann auch in der entsprechenden Anwendung sehr gut arbeiten. Aber ich muss natürlich eben wissen, was da genau passiert. Gut, jetzt sagen wir mal, wir möchten einen solchen sehr simplen Operator implementieren. Sie erinnern sich an die Schritte, wir haben uns erst den Differenzoperator angeschaut, dann diesen zentralen Differenzoperator. Der hat bestimmte Eigenschaften, ist sehr effizient zu implementieren, hat allerdings eine Verstärkung des Rauschens und eine Veränderung des Signals mit sich geführt. Was können wir jetzt tun, um diesen Filter nochmal zu verbessern? Also wir möchten als Problemstellung das Filterverhalten des Differenzoperators erster Ordnung verbessern, indem wir niederfrequentes Rauschen entfernen lassen, ohne bestimmte Signalbereiche sehr stark zu verändern, also ohne den QRS-Komplex zu verändern. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, in welchem Bereich liegt denn die interessierende Frequenz bei einem QRS-Komplex? Die liegt etwa genau in diesem Bereich von 0 bis 100 Hertz. Das heißt, wir müssen es schaffen, dass wir in diesem niederfrequenten Bereich eben keine hohe Dämpfung durch den Filter realisieren, sondern dass wir genau in diesem niederfrequenten Bereich zwar dafür sorgen, dass die ganz niedrigen Frequenzen, also in dem Fall konkret 0, aus dem Signal herausgefiltert werden, aber Signalfrequenzen, zum Beispiel ab etwa 2 Hertz, aus dem Signal dann eben nicht mehr herausgefiltert werden. Und um das zu tun, um eine Verstärkung bei bestimmten Frequenzen zu realisieren, können wir an bestimmten Punkten in der Filterübertragungsfunktion Polstellen realisieren. Sie erinnern sich an das letzte Mal, dass wir bei Nullstellen, die auf dem Einheitskreis liegen, eine Filterdämpfung haben. Und dass wir bei entsprechenden Polstellen, die innerhalb des Einheitskreises in der Z-Ebene liegen müssen, um Filterstabilität zu erreichen, dass wir an diesen Polstellen eine Filterverstärkung haben. Die Polstellen sind quasi in der Gleichung der Übertragungsfunktion unterhalb des Bruchstrichs. Sieht man hier, das ist eine Polstelle. Und dadurch wird dann natürlich auch an den entsprechenden Frequenzen, je näher ich denen komme, eine Filterverstärkung realisiert. Jetzt haben wir als Stabilitätskriterium, wie gesagt, eben, dass die Lage der Polstellen innerhalb des Einheitskreises sein muss. Das ist wichtig, eben um Stabilität des Filters zu garantieren, dass eben keine Signale zum Beispiel dann in die Sättigung gehen wegen des Filters. Wenn wir das allerdings berücksichtigen, dass wir eben bei spezifischen Frequenzen innerhalb des Einheitskreises eine Polstelle platzieren können, dann können wir bei den richtigen Frequenzen auch Filterverstärkung erzielen. Was wir machen möchten, wir möchten nahe dieser niedrigen Frequenz, also nahe der Frequenz 0 Hertz, eine Filterverstärkung realisieren. Und dann ist eine Möglichkeit von sehr, sehr vielen, das kommt dann auf Ihre Anwendung eben an, einen Pol bei 0,995 zum Beispiel zu implementieren. Der liegt dann in etwa hier auf der realen Achse. Hat angenehme Eigenschaften, ist nämlich sehr simpel zu implementieren, indem Sie einfach diesen Pol mit dem entsprechenden Verzögerungsglied in der Übertragungsfunktion des Filters mit berücksichtigen. Und Dieser Pol führt dann dazu, dass Sie einen Filter nicht mehr im reinen Zeitbereich haben. Also der lässt sich natürlich im Zeitbereich realisieren, ist allerdings nicht mehr mit endlicher Impulsantwort, sondern mit unendlicher Impulsantwort als nur rekursives Filter zu realisieren. Aber er hat eben die Eigenschaft, dass er niedrige Frequenzen ab etwa in dem Fall 2 Hertz nicht mehr stark dämpft. Realisieren lässt sich diese Funktion der Zeitbereichsfilterung, also Sie sehen hier dieses rekursive Glied, das heißt, wir müssen den letzten Punkt der Filterausgabe noch mit berücksichtigen. Realisieren lässt sich dieses ganze System dann eben mit dieser rekursiven Rückmeldeschleife, beziehungsweise dann eben mit einem entsprechenden Glied von nur einer Verzögerungsstufe, wo ich direkt aus der Verzögerungsstufe heraus dann diese rekursive Schleife realisiere. Signalflussdiagramme müssen Sie nicht zeichnen können für die Vorlesung. Sie müssen nur, oder beziehungsweise ich habe sie nur mit in die Vorlesungsunterlagen reingenommen, damit man das Ganze mal eben als Signalflussdiagramm sieht, damit man eben hier an dieser Stelle direkt sehen kann, dass hier eine Rückkopplungsstufe vonnöten ist. Das heißt, ich kann dieses Filter nicht mehr als rein zeitliches Filter beziehungsweise als nicht rekursives Filter realisieren. Gut. Eine Sache, die man in der Praxis vielleicht mal als Handwerkszeug gehört haben sollte, das müssen Sie auch nicht in der Anwendung dann durchführen, allerdings hilft es Ihnen vielleicht mal direkt abschätzen zu können, wie denn ein Filter genau funktioniert. Wenn Sie einen Filter grafisch, also nur anhand der Lage der Pol- und Nullstellen, bewerten möchten, dann können Sie das tun, indem Sie in die Übertragungsfunktion die einzelnen Frequenzwerte mit Z gleich Exponent von J Omega einsetzen und dann das Ganze grafisch an verschiedenen Frequenzwerten evaluieren. Es funktioniert dann so, dass Sie sich zum Beispiel bestimmte Frequenzen auf dem Einheitskreis ansehen und Sie wissen natürlich, zu welcher Frequenz das hier dann entsprechend korreliert ist. Also wenn das die halbe Abtastfrequenz ist, dann ist das zum Beispiel etwa ein Sechstel der Abtastfrequenz. Und dann können Sie eine Beziehung aufstellen, wie weit denn dieser Frequenzwert vom Polwert und von den Nullstellenwerten entfernt ist. Und dann lässt sich über den Zusammenhang des Produkts der Distanzen zu allen Nullstellen geteilt durch den Produkt der Distanzen zu allen Polstellen die Betragsfunktion des Filters relativ einfach abschätzen. Und genauso können Sie über die Winkel zu den einzelnen Nullstellen, deren Addition und die Winkel zu den einzelnen Polstellen, deren Subtraktion von dem Gesamtsignal an jedem einzelnen Punkt die Phasenfunktion des Filters abschätzen. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen uns durchsehen, dann sehen wir an diesem Punkt F gleich 0 bzw. F gleich Fs der Abtastfrequenz. Haben wir die Nullstelle, das heißt, an diesem Punkt wird unsere Übertragungsfunktion 0 sein. Wenn wir jetzt bis zur halben Abtastfrequenz gehen, also bis zu der Frequenz, die uns irgendwie interessiert, haben wir auch eine Nullstelle. Das heißt, auch an dieser Stelle wird unsere Übertragungsfunktion 0 sein. Wenn ich jetzt relativ nahe an dieser Nullstelle bin, also etwa, sagen wir mal, bei 0,5 Hertz, bei 1 Hertz und so weiter, dann werde ich natürlich immer abhängig von meiner Abtastfrequenz, deswegen müssen Sie die Polstellen und die Nullstellen so platzieren, wie Sie es in Ihrem tatsächlichen System benötigen, aber ich werde abhängig von meiner Abtastfrequenz und abhängig von der genauen Lage und dem Zusammenhang der Null- und Polstellen eben durch die Polstelle schon eine Filterverstärkung haben. Also ich werde bei niedrigen Frequenzen eben etwa hier liegen. Und ich werde dann, je weiter ich von dieser Pol-Nullstellen-Konstellation weggehe, also zum Beispiel an diesem Punkt, hier befinde ich mich etwa gleich weit vom Pol und von der Nullstelle entfernt, werde ich dann schon eine Filterübertragungsfunktion von 1 haben. Das heißt, an allen Frequenzen, die dann etwas höher liegen, werde ich dann entsprechend Verstärkungsfaktor 1 haben. Das ist jetzt natürlich nur qualitativ gezeichnet, aber so kann man sich so eine Filterübertragungsfunktion dann eben zumindest grafisch ein bisschen herleiten. Hier haben wir die Übertragungsfunktion des Filters gezeigt. Ah ja, okay. Kommt da mehr so Zeug? Okay. Wir haben ja den Differenzoperator verwendet und nicht den zentralen Differenzoperator. Das heißt, diese Nullstelle haben wir natürlich in dem System nicht. Dementsprechend ist die verbesserte Funktion hier natürlich so dargestellt. Das heißt, wir haben hier genau das erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben bei der Frequenz 0 die Entfernung dieses Baseline-Drift niederfrequenten Artefakts. Wir haben dann sehr schnell eine Filterverstärkung von 1, das heißt keine Veränderung der Betragsantwort des Filters mehr. Und wir haben allerdings dadurch, dass wir die Polstelle jetzt mit in das System genommen haben, beziehungsweise dadurch, dass wir jetzt eine rekursive Funktion realisiert haben, eben nicht mehr eine lineare Übertragungsfunktion. Das heißt, das Filter arbeitet sehr gut auf diesen niederen Frequenzen, wird unseren QRS-Komplex nicht signifikant verändern, wird allerdings durch seine nichtlineare Phasenfunktion zu einem anderen Problem führen. Und das ist dieser Zusammenhang mit der linearen bzw. nichtlinearen Phase, den Sie sich bitte einfach merken müssen. Wenn ein Filter eine nichtlineare Phasenfunktion hat, dann führt es dazu, dass die Gruppenlaufzeiten der Frequenzen ebenfalls nicht konstant sind. Die Gruppenlaufzeiten sind quasi die Geschwindigkeiten, mit denen die einzelnen Frequenzen, also mit den Frequenzen zwischen 0 und der halben Abtastfrequenz durch das Filter übertragen werden. Und diese Gruppenlaufzeit ist die Ableitung der Phasenfunktion. Wenn Sie eine lineare Phasenfunktion haben, haben Sie entsprechend eine konstante Ableitung, also eine konstante Gruppenlaufzeit. Und wenn Sie eine nichtlineare Phase haben, haben Sie eben eine entsprechende nichtlineare Gruppenlaufzeit oder eine nicht konstante Gruppenlaufzeit. Und das wird Ihnen dazu führen, dass eben einzelne Frequenzwerte schneller oder langsamer oder beziehungsweise in der Phase durch das Filter verändert werden und dadurch wird Ihr Signal dann auch durch das Filter entsprechend nicht mehr so aussehen, wie es denn aussehen könnte. Hier haben wir das Ergebnis der Filterung dieses Signals aus Abbildung 323, also dieses Signals mit niederfrequenten Baseline-Drift-Artefakt. Wir sehen, dass das Filter dieses Baseline-Drift-Artefakt relativ gut herausgerechnet hat. Wir haben immer noch eine leichte Drift, die natürlich dadurch zustande kommt, dass wir hier die niedrigen Frequenzen eben nicht komplett entfernen, sondern dass gewisse niederfrequente Anteile noch im Signal mit drin sind. Wir haben allerdings auch, und das müssen Sie sich mal genauer anschauen, eine Veränderung des QRS-Komplexes und der P- und der T-Wellen besonders eben auch durch dieses Filter dann geschaffen. Und das liegt an diesen nicht konstanten Gruppenlaufzeiten bzw. an der nichtlinearen Phasenfunktion des Filters. Gut, ich möchte jetzt noch kurz zusammenfassen, was wir in diesem Bereich ableitungsbasierter Filter durchgesprochen haben. Und dann muss ich an meinen Doktoranden, den Patrick, übergeben, weil ich zu einer Sitzung muss, um für unsere Gruppe mehr Geld zu erwirtschaften. Wünschen Sie mir viel Glück. Gut, kurzes Durchschnaufen, kurzes Sammeln, kurzes Nachdenken, was haben wir denn eigentlich die letzten 60 Minuten besprochen, 45 Minuten besprochen? Was war dieser Punkt 3.1.1c, mit dem wir uns jetzt beschäftigt haben? Ja. Genau, das war die erste Stufe. Das war welcher Operator? Genau. Das war der Ableitungsoperator, also dieser hier. Der Ableitungsoperator hat schöne Eigenschaften oder wünschenswerte Eigenschaften, das ist nämlich einfach zu realisieren. Aber, was haben wir als Nachteil in vielen Anwendungen, nicht in allen kennengelernt? Genau. Was haben wir dann als erste Stufe der Verbesserung dieses Filters, dieses einfachen Differenzoperators besprochen? Also neben dem zentralen, dem Differenzoperator erster Ordnung haben wir dann als nächste Stufe besprochen. Den zentralen Differenzoperator. Der immer noch sehr einfach zu realisieren ist, der dieses hochfrequente Rauschen schon nicht mehr so stark verstärkt, der allerdings durch seine relativ langsam ansteigende Filterdämpfung oder Filterverstärkung bei niedrigen Frequenzen dadurch dazu führt, dass so ein gefiltertes Signal signifikant verändert wird in seiner Form und damit natürlich auch in seiner Erkennbarkeit für bestimmte Algorithmen. Nichtsdestotrotz lässt sich so ein Filter natürlich sehr gut einsetzen, wenn Sie ein sehr einfaches, sehr schnell arbeitendes System dann realisieren wollen. Sie müssen allerdings dann eben berücksichtigen, dass Ihr Signal sich verändern wird. Und wir haben dann als letzten Punkt noch die Verbesserung des Filters kennengelernt, indem wir was gemacht haben? Wie haben wir den Differenzoperator verbessert, sodass er für uns angenehmere oder gewünschte Eigenschaften hat, nämlich dass er niedrigere Frequenzen nicht mehr so stark dämpft? Genau. Genau. Das heißt, wir müssen uns überlegen, welche Frequenzen interessieren uns denn, wie ist denn unser System konstituiert und müssen dann basierend auf diesem Wissen entscheiden, wie wir diese Filterfunktionen realisieren möchten. Also wir haben in dem Fall eine Filterfunktion realisiert, die bei niedrigen Frequenzen sehr viel schneller ansteigt, indem wir eine Polstelle in der Z-Ebene inkludiert haben. Also wir haben einfach Polstellen Polstellen manipuliert in der Z-Ebene, um diese Frequenzübertragungsfunktion des Filters für uns angenehmer zu gestalten. Wir haben dadurch aber uns die nichtlineare Phase ins System geholt, die dann eben dafür sorgt, dass die Gruppenlaufzeit des Filters nicht mehr konstant ist und dementsprechend es zu einer qualitativen Veränderung des Signals kommt. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel anschauen, wie denn der Signalhub der P-Welle ist, nach der Filterung durch den Differenzoperator wird er nicht mehr der gleiche sein wie der Signalhub der P-Welle vor der Filterung durch dieses entsprechende Filter. Gut, dann nochmal ein bisschen anders dargestellt, die Punkte, über die wir gerade geredet haben. Ich wünsche Ihnen in der letzten halben Stunde noch viel Spaß und ich sehe Sie dann zur nächsten Vorlesungseinheit. Willst du meinen Rechner nehmen? Oder? Wie du willst. Okay. Ich brauche eigentlich jetzt nur mein Buch.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Gut, dann machen wir weiter mit den Filtern im Frequenzbereich. Wir haben ja jetzt festgestellt, wie man Filter im Zeitbereich definieren kann. Und wir haben gesehen, dass das zu einfachen Übertragungsfunktionen führt, dass wir dabei wenig Operationen brauchen, um den Filter durchzuführen. Allerdings können wir dabei die Frequenzcharakteristik des Filters nicht so gut beeinflussen und es kann zu negativen Effekten kommen, wie wir hier zum Beispiel gesehen haben. Und eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, ist, die Filter direkt im Frequenzbereich zu definieren. Und was wir hier zum Beispiel machen können, wir können uns hier einen Filter definieren, der exakt die Eigenschaften hat im Frequenzbereich, wie wir sie haben wollen. Zum Beispiel eine Tiefpasscharakteristik, eine Hochpasscharakteristik, auch sogar Bandpass- oder Bandsperrcharakteristiken. Das heißt also, dass nur ein ganz spezifischer Frequenzbereich zum Beispiel weggefiltert oder verstärkt wird. Und das können wir machen, indem wir es eben im Frequenzbereich definieren. Realisiert werden solche Filter meistens in Software. Das heißt, also, wir verwenden digitale Filter, um das zu realisieren. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, indem man die Fourier-Transformation vom Signal berechnet und dann mithilfe vom zentralen Faltungstheorem dann die Filterung durchführt im Frequenzbereich und dann mit einer Rücktransformation wieder das gefilterte Signal erhält. Oder indem dass wir den Filter eben in einen äquivalenten Filter im Zeitbereich überführen. Um jetzt diese Filter zu definieren, gibt es verschiedene fertige Designs. Das sind quasi Algorithmen, die vorgeben, wie man vorgehen muss, um einen Filter mit gewissen Eigenschaften zu definieren. Und Beispiele dafür sind zum Beispiel das Butterworth-Design, der Chebyshev-Filter sowie elliptische und Bessel-Filter. All diese Filterfunktionen gibt es fertig in MATLAB vordefiniert. Und wir werden uns heute ein bisschen genauer mal anschauen, wie der Butterworth-Filter funktioniert und welche Eigenschaften er hat. Was man oft macht, wenn man so einen Filter entwirft, ich meine, diese ganzen Filter kommen aus dem analogen Bereich, also da sind sie ursprünglich entworfen worden, ist ein analoges Design, H von S, wobei S in der S-Ebene liegt, das heißt also, wir haben kontinuierliche Signale, zu entwerfen und danach mithilfe von der bilinearen Transformation das Ganze in die Z-Ebene zu transformieren, um einen digitalen Filter zu bekommen. Gut, um das nun zu realisieren, überlegen wir uns üblicherweise einen Filter mit gewünschten Eigenschaften. Das heißt, wir beginnen mit den Eigenschaften, die der Filter haben soll und definieren den dann auf normalisierten Frequenzachsen. Das heißt also, wir haben zum Beispiel einen Filter, der eine gewisse Hochpasscharakteristik hat ab einer gewissen Grenzfrequenz, wobei die Frequenz eben auf normalisierten Achsen ist, zum Beispiel der halben Abtastfrequenz oder ein Viertel der Abtastfrequenz oder ähnliches. Und dann transformieren wir diesen Filter tatsächlich in den tatsächlichen Frequenzbereich, zum Beispiel, dass er eine Tiefpasscharakteristik bei 100 Hertz, bei einer Abtastfrequenz von 1 Kilohertz hat. Eine andere Möglichkeit, das Ganze zu machen, ist, den Filter direkt im Frequenzbereich zu spezifizieren, indem wir zum Beispiel diese Frequenzantwort, die wir hier haben, direkt spezifizieren und danach mit der inversen Fourier-Transformation diesen Filter zurück in den Zeitbereich zu transformieren. Allerdings werden wir uns hauptsächlich jetzt mal auf die oberen konzentrieren hier. Und ein Beispiel für so ein Filterdesign ist eben der Butterworth-Tiefpassfilter. Wie gesagt, dieser Filter ist schon ein bisschen älter und er ist auch in MATLAB fertig implementiert. Man kann direkt eine Funktion aufrufen, um die Filterkoeffizienten zu erhalten. Und hier ist jetzt die Designprozedur. Das Ziel von diesem Filter ist es, einen Filter so zu entwerfen, dass er hochfrequentes Rauschen entfernt. Das heißt, es ist ein Tiefpassfilter realisiert. Und gleichzeitig soll minimaler Verlust in einem gewissen Durchlassbereich vorliegen. Das heißt also, wir wollen möglichst keine Dämpfung und keine Verstärkung im Durchlassbereich haben, aber eine starke Dämpfung im Sperrbereich des Filters. Und er soll möglichst glatt sein. Das heißt, er soll eine möglichst glatte Antwort hier im Durchlassbereich haben. Also möglichst diese Charakteristik hier realisieren. Also hier nicht steigend oder diese fallende Charakteristik. Und der Butterworth-Filter hat eben die Eigenschaft, dass er eine maximal glatte Betragsantwort realisiert. Wie geht man da jetzt vor? Wir haben hier eine Funktion, die den Tiefpassfilter im Frequenzbereich darstellt. Also wir haben hier Omega, die analoge Frequenz. Also wir definieren das Ganze jetzt erstmal im Analogen und transformieren es danach ins Digitale. Wir haben also hier die Filterfunktion und wir realisieren das als 1 durch 1 plus J Omega durch J Omega C, wobei J Omega C eine Konstante ist und potenziert mit 2 mal N. Und wie man sieht, ist dieser Filter parametrisierbar, das heißt, er hängt von 2 Parametern ab, diesem Omega C und diesem 2 mal N. Und dieser Filter ist vollständig spezifiziert durch diese beiden Parameter. Omega C wird als Eckfrequenz oder auch im Englischen Cutoff Frequency bezeichnet. Das ist also die Frequenz, bei der der Filter diesen 3 dB-Punkt erreicht. Das heißt, alle Frequenzen, die tiefer liegen als diese Cutoff-Frequenz, bleiben erhalten und alle Frequenzen, die höher sind, werden stark gedämpft, also mit mehr als 3 dB. Und das ist das, was wir mit diesem Omega-C-Parameter einstellen können. Das heißt, es ist die Frequenz, bei der die Dämpfung erfolgt, ab der die Dämpfung erfolgt. Und was wir mit diesem N einstellen können, ist, dass wir die Steilheit oder die Schärfe des Übergangs vom Durchlassbereich zum Sperrbereich verändern können. Ich kann das mal kurz vielleicht mal schematisch hier darstellen. Also ich schreibe jetzt hier mal H von S, da wir uns im Analogen befinden. Wir wollen einen Tiefpassfilter realisieren. Das heißt, wir wollen die Möglichkeit, dass hier eine niedrige Dämpfung vorliegt. Und hier soll die Dämpfung steigen. Und dieses Omega C wäre also die Frequenz, bei der dieser 3 dB-Punkt hier erreicht ist. 3 dB. Der Vorteil, wenn man so eine Funktion verwendet, ist, dass man mithilfe diesen Parametern sehr gut einstellen kann. Einerseits, wo dieses Omega C liegt und andererseits, wie steil dieser Filter hier abfallen soll. Also das wäre hier die gewünschte Charakteristik. Wir werden nachher sehen, wie die tatsächliche Charakteristik von dem Filter aussieht. Gut, wenn wir diesen Filter jetzt hier im Laplace-Bereich betrachten, also in der S-Ebene, dann setzen wir dieses J-Omega, was hier übergeben wird, durch S minus S, also wir haben hier dann nur noch S, und können jetzt die Polstellen von dieser Transferfunktion betrachten. Und wenn wir jetzt die S-Ebene mal zeichnen, mal schauen, wo machen wir das? Also hier haben wir den Realteil von S und den Imaginärteil von S. Und wir betrachten diese Funktion, wo hat die ihre Polstellen. Dann realisieren wir, dass also die Polstellen mit gleichmäßigem Abstand auf einem Kreis liegen. Ein Kreis. Der Kreis besitzt dabei den Radius Omega C. Das ist der Abstand vom Ursprung, also Wir sind hier bei Omega C. Omega C. Und die Polstellen sind hier verteilt in gleichen Abstand. Das heißt also, wir haben hier zum Beispiel eine Polstelle, hier eine Polstelle, hier eine Polstelle, hier eine Polstelle. Das wäre also für n gleich 4. Das heißt also, die sind im gleichen Abstand hier verteilt, die vier Polstellen. Und wir haben jeweils entsprechende Polstellen hier. Der Winkelabstand ist genau Pi durch n. Das ist also, das ist dieser Abstand hier zwischen zwei Polstellen. Und wie gesagt, ist, wenn eine Polstelle bei s gleich sp ist, haben wir auch eine bei s gleich minus sp. So, das ist jetzt die S-Ebene. Und wir wollen das Ganze natürlich jetzt in die Z-Ebene transformieren, um den digitalen Filter zu erreichen. Dafür gibt es die bilineare Transformation. Bevor wir das aber durchführen, müssen wir uns überlegen, was wollen wir denn eigentlich erreichen in der Z-Ebene? Wir haben vorhin schon gesagt, dass wir erreichen wollen, dass die Filter stabil und kausal sind. Was war das Kriterium, dass ein Filter stabil ist? Was ist denn das Stabilitätskriterium, dass ein digitaler Filter stabil ist? Wenn wir uns in der Z-Ebene befinden. Das Hauptkriterium ist, dass die Polstellen innerhalb des Einheitskreises liegen, von unserem Filter. Auf oder innerhalb des Einheitskreises. Und das müssen wir bei der Transformation jetzt beachten. Wir wollen erreichen, dass die Polstellen von dieser S-Ebene transformiert danach im Einheitskreis in der Z-Ebene liegen. Und wir können das erreichen, also wenn man die Details von dieser Transformation betrachtet, wird ja der linke Teil der S-Ebene abgebildet auf den Einheitskreis und der rechte Teil außerhalb des Einheitskreises. Also das sind die Details in der bilinearen Transformation. Ich möchte das jetzt nicht im Detail vertiefen. Aber das ist genau das Kriterium, das wir beachten müssen. Und wenn wir das machen, das heißt, es nur die auf der linken Seite transformieren und danach hier einsetzen, dann können wir die nächste Funktion erreichen. Diese Funktion, Moment, wo haben wir sie? Okay, also gehen wir nochmal langsam durch. Wir haben hier die Polstellen, wie wir sie berechnen können. Also das ist die Position, die Lage der Polstellen in der S-Ebene. Wenn wir das machen, können wir die Polstellen in die Transferfunktion, können wir die Transferfunktion umformulieren. Das heißt, wir können also die Polstellen hier unten das zu einem Produkt darstellen, als S minus jeweilige Polstelle und erhalten dann hier als P1, P2, P3, Pn, wie gesagt, die Polstellen. G ist dann noch ein Verstärkungsfaktor, mit dem können wir erreichen, dass die Verstärkung bei DC gleich 0 zu 1, beim DC-Punkt, also S gleich 0 zu 1 normalisiert wird. Und das ist dann die Darstellung, die wir da erreicht haben. Also dieses HA von S in dieser Nullstellen-Polstellen-Form, wo wir hier die Polstellen explizit dastehen haben. Und dann setzen wir tatsächlich diese bilineare Transformation an. Und wie schon gesagt, wird das hier transformiert. Und dieser Kreis hier, so wie wir ihn hier haben, wird zu einem weiteren Kreis transformiert hier in dieser Ebene. Die linke Hälfte wird dabei innerhalb des Einheitskreises abgebildet, die rechte Hälfte außerhalb des Einheitskreises. Und da wir ja danach nur noch Polstellen haben wollen, die innerhalb des Einheitskreises, werden wir nur noch diese Polstellen transformieren. Und wir können die Koordinaten berechnen. Also man kann hier berechnen, wie dieser Kreis aussieht, indem man zum Beispiel die Schnittpunkte mit der realen Achse berechnet. Ich werde das jetzt hier nicht am Bild machen. Und wenn wir jetzt die Punkte auf dem Einheitskreis betrachten, dann erfüllen die ja diese Bedingung, die hier in Gleichung 3, 5, 8 dargestellt wird. Und wir können also hier mit Hilfe von dieser Gleichung eine Bedingung formulieren, bei der quasi Sigma gleich 0 ist. Wenn das der Fall ist, liegen diese Punkte nämlich genau auf dem Einheitskreis. Und wir können hier diese Bezugsgleichung 3, 5, 9 aufstellen, die uns quasi angibt, welche Werte wir hier transformieren können. Ich denke, das wird dann nachher klarer, wenn wir zum eigentlichen Algorithmus kommen. Wenn wir jetzt diese Transformation durchführen und dieses HAS abbilden mit Hilfe von dieser bilinearen Transformation, dann erreichen wir dieses HZ, also die Transferfunktion in der Z-Ebene. Die wiederum können wir ebenfalls in dieser Darstellung hier darstellen und erhalten dann hier unten das AK, das dann jeweils die Filterkoeffizienten darstellt, die wir später für die Implementierung des Filters benötigen. Und wichtig ist dabei, dass wir hier beim Butterworth-Filter einen IIR-Filter erhalten, das heißt, dass es wieder eine unendliche Impulsantwort vorliegt, wie wir das gleich auch sehen werden. Und wir dafür also wieder Verzögerungsglieder brauchen bei der eigentlichen Implementierung. Eine Implementierung könnte dann zum Beispiel so aussehen, dass wir hier die B-Koeffizienten und hier die A-Koeffizienten mit den jeweiligen Verzögerungsgliedern aufsummieren mit dieser Schleife. Eine andere Möglichkeit, das darzustellen, wäre es hier mit nur einem Verzögerungsglied und weniger Operationen dann durchzuführen. Gut, falls nötig ist, können wir den Filter auch direkt auf die Messwerte im Zeitbereich anwenden. Das ist im Endeffekt genau das, was hier bereits dargestellt ist, indem dass wir das als BK und AK-Koeffizienten in diese Gleichung hier einsetzen und dann damit den Filter anwenden können. Also hier sind die Verzögerungsglieder realisiert und die Koeffizienten selber bekommen wir aus der vorherigen Formel. Wir werden das gleich in einem Beispiel nochmal durchrechnen, wie das tatsächlich funktioniert. Wenn man das nicht selber machen möchte, gibt es dafür auch die MATLAB-Funktion Butter, die direkt diese Koeffizienten BK und AK bereitstellt. Gut, das ist die Durchführung die Anwendung im Zeitbereich. Man kann das Ganze natürlich auch direkt im Frequenzbereich durchführen, indem dass man den Filter direkt im Frequenzbereich spezifiziert, also als H von Omega. Und die Formel sieht genauso aus wie die ursprüngliche Definition des Filters, also 1 plus Omega durch Omega C, wobei Omega C die Grenzfrequenz ist und 2 hoch N bei N wieder die Ordnung des Filters darstellt. Omega in dem Fall normalisiert zwischen 0 und 2 Pi und die Eckfrequenz Omega C sollte natürlich zwischen 0 und Pi liegen, ganz einfach, weil wir im digitalen Bereich natürlich nur die halbe Grenzfrequenz also die halbe Abtastfrequenz als Grenzfrequenz haben können. Das hier ist jetzt für die Darstellung im kontinuierlichen Frequenzbereich. Wenn wir jetzt mal die diskrete Fourier-Transformation anwenden, dann ist es ja nicht mehr H von Omega, sondern wir haben dann H von K und erhalten dann dieselbe Formel, nur dass K von KC hier der Index ist, an dem abgeschnitten wird, also die Grenzfrequenz, die diskrete Grenzfrequenz darstellt und die Implementierung ist ansonsten sehr ähnlich. Was wir bei der diskreten Transformation noch beachten müssen, ist, dass wir zwei besondere Werte haben. Einerseits den DC-Punkt, also H von 0, und andererseits die maximal wiederherstellbare Frequenzkomponente, das ist K halbe. Das ist, wenn Sie sich an das Abtasttheorem erinnern, eben die halbe Abtastfrequenz. Und je nachdem kann man das eben auch normalisiert benutzen, um normalisierte Frequenzen darzustellen, also zwischen 0 und 1. Und 1 wäre dabei die Abtastfrequenz, 0,5 ist die maximal wiederherstellbare Frequenz, haben wir schon gesehen. Und das KC wird dann einfach im Bereich zwischen 0 und 0,5 spezifiziert. Es gibt MATLAB-Funktionen, die benutzen also diese Art, um das KC zu spezifizieren. Noch zwei Hinweise für MATLAB selber. In MATLAB wird immer die, wenn man die Filter-Toolbox verwendet, wird immer die halbe Abtastfrequenz zu 1 normalisiert. Das heißt also, wir befinden uns hier nicht im Bereich zwischen 0 und 0,5, sondern zwischen 0 und 1 für die halbe Abtastfrequenz. Das ist für die Anwendung ganz wichtig, weil man sonst die falschen Frequenzparameter einstellt. Und was eventuell auch wichtig ist, in MATLAB werden keine Nullen als Error-Indizes erlaubt. Das heißt also, man muss die Indizes bei 1 beginnen. Das heißt, alle Indizes, die hier dargestellt werden, sind dann einfach um 1 inkrementiert bei der Rückgabe. Also der DC-Punkt befindet sich dann bei K gleich 1 zum Beispiel, bei K gleich 0. Gut, wie kann ich jetzt so einen Filter zum Beispiel im Frequenzbereich anwenden, wenn ich es nicht im Zeitbereich machen möchte? Ich berechne als erstes die diskrete Fourier-Transformation des gegebenen Signals, um das Signal in den Fourier-Raum zu transformieren. Danach multipliziere ich das Ergebnis des transformierten Signals mit dieser HK-Betrag, das heißt also meiner Filterfunktion im Frequenzbereich, meiner diskretisierten Filterfunktion im Frequenzbereich, um danach dann mit der inversen DFT das gefilterte Signal wieder zu bekommen. Also das ist HK stellt dann den Filter dar, der wird im Frequenzbereich mit dem Signal multipliziert und danach transformiere ich es wieder zurück. Damit das funktioniert, muss man ein paar Dinge beachten. Einerseits muss man, wenn man MATLAB verwendet, dabei die Verschiebung des Spektrums beachten. Dafür gibt es die speziellen Funktionen FFT-Shift, dass die Eingabeparameter für FFT und IFFT danach korrekt positioniert sind. Vorteil des Ganzen ist, dass wenn man so eine Filterung durchführt, ist, dass keine Phasenänderung involviert ist. Es wird nur der Betrag, das sieht man ja hier, der Transferfunktion verwendet, keine Phase. Ein Nachteil davon ist allerdings, dass ich das gesamte Signal bereits haben muss, um es Fourier zu transformieren. Das ist natürlich nur möglich, wenn ich das Signal schon habe. Das heißt, für eine Echtzeitanwendung oder Echtzeitimplementierung ist diese Art von Filter meistens nicht geeignet. Gut, kommen wir zurück, wie man das jetzt tatsächlich in einem Anwendungsfall machen würde, wenn ich so einen Butterworth-Tiefpassfilter entwerfen möchte. Ich muss mir die erstmal aussuchen, dass ich überhaupt einen Butterworth-Tiefpassfilter benutzen will. Das heißt, ich möchte einen Tiefpassfilter haben, der maximal glatt ist. Dann benötige ich diese beiden Parameter Omega C und N. Das heißt also, ich möchte wissen, wo meine Grenzfrequenz ist. Also wo möchte ich die Dämpfung beginnen für den Tiefpass und wie steil soll diese Dämpfung hier abfallen. Man kann das natürlich auch anders spezifizieren, indem man nicht direkt diese beiden Parameter spezifiziert, sondern indirekt, indem dass man die minimale Verstärkung oder die minimale Dämpfung bestimmt und dadurch dann diese beiden Parameter berechnet. Also ich kann zum Beispiel hier diese minimale Verstärkung oder Dämpfung hier bestimmen und dann auch diese beiden Parameter dementsprechend anpassen. Gut, das ist jetzt die Entwurfsprozedur oder der Algorithmus, wie man den Filter jetzt tatsächlich entwirft. Also wir haben das FC, das ist das, was hier als Omega C bezeichnet wird, also die FC, die Frequenz, bei der wir eine Dämpfung von 3 dB haben. Wir haben die Filterordnung N. Und als erstes muss diese Frequenz ins Bogenmaß transferiert werden, dass wir das Omega C erhalten. Also Omega C ist FC durch FS mal 2π. FS ist die Sampling-Frequenz oder Abtastfrequenz. Und danach haben wir das Omega C. Dann als nächstes müssen wir mithilfe von der Gleichung 359 das so umwandeln, dass wir aus diesem kleinen Omega C das Groß Omega C bekommen. Zurück zu dieser Gleichung gehen. Also diese Gleichung 359, ich schreibe sie nochmal hin. Gibt an, wie wir diese Transformation durchführen. Anschließend werden die Polstellen in der S-Ebene berechnet. Also diese Polstellen hier. Die bestimmen also die Lage all dieser Polstellen auf diesem Kreis. Der Kreis hat ja, wie gesagt, einen Durchmesser von Omega C, was wir gerade eben berechnet haben, und liegen hier gleichmäßig verteilt. Somit kann man die Lage der Polstellen bestimmen. Anschließend wird diese Transferfunktion HA von S mithilfe der Polstellen definiert im Laplace-Bereich, mit der Hilfe der bilinearen Transformation hier transformiert, wobei natürlich nur die Polstellen in der linken Halbebene benutzt werden, damit wir danach einen stabilen Filter erhalten. Und danach können wir die Koeffizienten BK und AK direkt berechnen. Hier ist ein Beispiel gegeben, dass wir jetzt ein bisschen schneller durchgehen müssen. Also ich kann das jetzt an der Tafel leider nicht durchführen. Also wir haben hier als Beispiel einen Tiefpassfilter mit FC gleich 40 Hertz. Samplingfrequenz ist 200 Hertz, N gleich 4. Wir setzen das hier ein, erhalten eine Eckfrequenz von 0,4 Pi Radien pro Sekunde. In der S-Ebene, um das umzuwandeln, erhalten wir dann hier dieses Omega C von 1,453085. Also wichtig ist auch, dass man hier genug Dezimalstellen bei seiner Berechnung benutzt, weil ansonsten erhalten wir am Schluss keinen stabilen Filter. Das ist also dieses Omega C. Das heißt, dass dieser Kreis hier hat einen Radius von 1,45. Ordnung war 4, das heißt, also, wir haben hier 4 Polstellen in der oberen Halbebene, 4 Polstellen in der unteren Halbebene. Die Koordinaten kann man dann hier ausrechnen, indem dass man einfach die Lage auf dem Kreis berücksichtigt. Und wir setzen das jetzt hier in die Transferfunktion ein, multiplizieren das hier aus, erhalten dann diese HA von S. Hier ist nochmal dargestellt, wie das Ganze dann in der Ebene liegt. Also wir haben, das sieht jetzt also genauso aus wie hier dargestellt. Wir haben hier diesen Abstand, hier die Polstellen, hier sind die Polstellen. Und wenden dann die bilineare Transformation an, erhalten dann dieses H von Z. Also sind dann hier in dieser Ebene. Und können dann die Koeffizienten mithilfe der Gleichung 362 dann bestimmen. Wie sieht das Ganze in der Z-Ebene aus? Wie gesagt, also die linke Halbebene wird innerhalb des Einheitskreises transformiert, die rechte außerhalb. Und diese Polstellen werden hier in den Einheitskreis transformiert. Sieht also in etwa so aus. Das sind also genau diese vier Polstellen, die hier transformiert werden. Zusätzlich erhalten wir hier vier Nullstellen. Eine vierfache Nullstelle, die an dieser Stelle liegt. Wenn wir diesen Tiefpassfilter mit 40 Hertz Grenzfrequenz realisieren und die Antwort im Frequenzbereich, die Betragsantwort sieht dann so aus, also es ist sehr nahe an dem, was wir eigentlich erreichen wollten, also einen möglichst steilen Abfall, möglichst glatter Durchlass im Durchlassbereich und möglichst starke Dämpfung im Sperrbereich, aber ebenfalls glatt. Was wir hier noch sehen, ist, wie sich die Filterordnung auswirkt. Das heißt also, wenn zum Beispiel die Filterordnung steigt, dann fällt das hier steiler ab. Also wir haben hier gepunktet n gleich 4 und durchgezogene Linie n gleich 8. Das heißt also, je höher die Ordnung ist, desto steiler fällt das ab. Und als letztes wollen wir jetzt noch ein kurzes Beispiel hier betrachten, wie sich dieser Filter tatsächlich auf das Signal auswirkt. Das haben wir hier. Also hier haben wir ein Beispielsignal von einem Karotid-Pulssignal, das verrauscht ist und das wir durch den Filter hier zum Beispiel mit das hochfrequente Rauschen, das hier enthalten ist, entfernen können, wobei die niederfrequenten Signalanteile erhalten bleiben. Das gleiche kann man beim EKG-Signal machen, sieht dann sehr ähnlich aus. Also wir haben hier das hochfrequente Rauschen auf dem EKG-Signal. Wenn wir die Transformation durchführen mit dem Filter, haben wir danach das Rauschen entfernt oder stark verringert zumindest. Gut, das Ganze sieht nicht immer so schön aus, wie wir es hier gehabt haben. Also wenn nämlich die Eckfrequenz sehr niedrig ist, zum Beispiel bei 70 Hertz und die Samplingfrequenz sehr hoch ist, dann haben wir hier zwar einen sehr steilen Abfall, also wir sind hier bei minus 20, minus 40 dB, allerdings ist diese Antwort immer vorhanden. Also das heißt, also, das fällt hier dann immer langsamer ab. Jedoch sind wir hier, wie gesagt, schon bei minus 100 dB, also eine sehr starke Dämpfung. Und es ist immer monoton, das heißt, wir haben hier kein Ripple oder Ähnliches im Sperrbereich. Gut, als letztes nochmal kurz zusammengefasst, was habe ich jetzt hier versucht zu erzählen. Einerseits, das Wichtigste sind die Grundlagen der Filterung im Frequenzbereich, das heißt, wie geht man dabei vor und warum machen wollen wir das machen? Wir wollen erreichen, dass wir eine gewisse Charakteristik, zum Beispiel Hoch-, Tiefpass-, Bandpass- oder Sperrpass-Filter im Frequenzbereich realisieren und dafür eben den Filter im Frequenzbereich direkt definieren. Wir charakterisieren den Filter entweder in der S-Ebene oder in der Z-Ebene, wobei die S-Ebene eben für analoge Filter mit kontinuierlicher Zeit ist. Dort kommen die meisten Designs her, das heißt, die meisten Designs werden in dieser Ebene erstmal spezifiziert. Danach in die Z-Ebene mithilfe der bilinearen Transformation transformiert. Das Ganze führt dann zu abgetasteter Zeit und einem digitalen Filter. Und wir haben jetzt versucht, diesen Entwurfsprozedur des Tiefpassfilters mal grob durchzusprechen. Für die eigentliche Anwendung des Filters ist es nur wichtig zu wissen, dass der Filter eine gewisse Eckfrequenz hat oder Cut-Off-Frequenz, die man einstellen muss, dass er eine gewisse Ordnung hat, die die Steilheit des Übergangs vom Durchlass zum Sperrbereich beschreibt und dass man meistens das Ganze mit normalisierten Frequenzachsen bestimmt. Das heißt also, dass ich zum Beispiel von 0 bis 1, wobei 1 entweder die halbe oder die ganze Abtastfrequenz ist, den Filter spezifiziert, dass ich zum Beispiel die Cut-Off-Frequenz als 0,1 angebe, was genau ein Zehntel der Abtastfrequenz oder ein Zehntel der halben Abtastfrequenz, je nachdem, wie es definiert ist, entspricht. Und dann kann man so eine Funktion wie zum Beispiel Butter benutzen, um die Filterkoeffizienten zu erhalten und dann den Filter tatsächlich durchzuführen. So, ich habe jetzt ein bisschen überzogen, aber wir werden uns das nächste Mal die weitere Filter anschauen im Frequenzbereich und uns dann auch mit optimalen Filtern beschäftigen und wie man tatsächlich einen geeigneten Filter auswählt. Vielen Dank.